Ja, das Lied auf dem Lager war eine besondere Überraschung für mich. Und ich denke, nachdem wir das Lied gehört haben, sollte man meinen Namen nicht mehr vergessen. Das habe auch selbst ich dann nochmal gut gelernt. In unserem Leben kommen wir immer wieder in Situationen und Herausforderungen, wo wir mutige Schritte wagen müssen. Und ich habe ein Bild gefunden, das es ganz gut auf den Punkt bringt. Das ist Mut. Oder das bedeutet es, mutig zu sein, wenn man die Stützräder abschraubt, selber losfährt und sich in die Gefahr begibt, auch auf die Nase fallen zu können. Und vor 2 Wochen hatten wir den Einschulungsgottesdienst und da ist für 10 Kinder aus unserer Gemeinde ein ganz besonderer Lebensabschnitt losgegangen. Und da kommen auch immer wieder Momente, wo es Mut bedarf. Irgendwann heißt es, mit Freunden zur Schule zu gehen oder auch mal alleine zur Schule zu gehen. Irgendwann kommt die Zeit, wo man alleine mit dem Bus oder mit der Bahn zur Schule muss. Und je älter man wird, desto neue Herausforderungen kommen. Dann kommt die Bewerbungsphase. Man möchte ins Studium oder ins Berufsleben einsteigen. Man zieht vielleicht von zu Hause weg, sogar weit von zu Hause weg. Auch das ist ein mutiger Schritt. Und auch für uns, wenn man auf der Arbeit neue Aufgaben übernimmt, in neue Bereiche einsteigt, immer mehr Verantwortung bekommt, auch das erfordert Mut, das zu tun. Und ich denke, jeder von uns kennt viele Beispiele aus seinem Leben, aus seinem Alltag, wo Mut erfordert wird. Und das war so auch Teil des Regionslagers, das wir zusammen erlebt haben. Da gab es das schöne Abzeichen. Und das Thema war Go West. Es ging um die Europäer, die sich auf den Weg nach Amerika gemacht haben, die ihren ganzen Mut zusammengenommen haben, um diese weite Reise auf sich zu nehmen. Um dort in einem neuen Land hoffentlich ein besseres Leben führen zu können, einen besseren Start zu machen. Und parallel haben wir auch die Geschichte von Israel behandelt. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Das Volk Israel hat viele Jahre sehr friedlich in Ägypten gelebt, aber irgendwann kam ein neuer König an die Macht, der gesagt hat, das Volk Israel, das sind mir viel zu viele. Die können eine Gefahr für mich sein. Was ist, wenn die sich gegen mich erheben? Also fing der Pharao an, die Israeliten zu unterdrücken. Er machte sie zu seinen Sklaven. Er ließ sie hart arbeiten. Und das war der Moment, wo Gott eingegriffen hat. Gott wandte sich an Mose und stellte ihn vor eine Herausforderung. Gott sagte, Mose, du sollst mir vertrauen. Wenn du das tust, dann möchte ich dein Volk befreien. Ich möchte euch aus der Sklaverei rausholen und nach Kanaan bringen. Das Land, das ich deinen Vätern versprochen habe, das Land, wo ihr eigentlich hingehört. Und dieses Land, das ist einfach herrlich. Da gibt es alles im Überfluss, dort wird es euch an nichts mangeln und ihr werdet frei sein. Aber die Bedingung ist, du musst mir vertrauen. Du musst dich an mich halten und das tun, was ich von dir erwarte. Und Mose hatte anfänglich etwas Angst. Er war unsicher, aber er hat sich getraut. Und dann konnte Gott durch Mose Riesenwunder tun, gewaltige Wunder tun. Wunder, die dem Volk Israel gezeigt haben, wir haben einen mächtigen Gott. Wunder, die dem Pharao und den Ägyptern gezeigt haben, die Israeliten haben einen unglaublich großen Gott. Dass sie irgendwann gesagt haben, wir haben Angst, Feinde eures Gottes zu sein. Geht, zieht davon, macht euch auf den Weg, wir lassen euch frei. Und so zog das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste. Aber das Besondere ist, in diesen 40 Jahren hat Gott das Volk Israel versorgt. Er hat immer dafür gesorgt, dass sie genug zu essen haben, dass sie genug zu trinken haben. Und jeder Pfadfinder, der auf dem Hike war, der kennt das Problem bei ungünstigen Schuhen von Blasen, die irgendwann auf die Nerven gehen. Und das ist nur von 15 Kilometern. Wenn man 40 Jahre jeden Tag wandert, wenn man dann Blasen kriegt, ist nicht schön. Aber Gott hatte seine Hand über das Volk Israel und das Problem gab es nicht. Die Schuhe sind nicht kaputt gegangen, sondern Gott war mit ihnen. Und dann endlich haben sie es geschafft. Sie stehen vom Land Kanaan und sie wollen das Land erforschen. Gott hat ihren Mut belohnt, er hat sie dahin gebracht und sie schicken Kundschafter los. Was die Kundschafter erleben, das erzählen sie euch mal lieber selber.
Mose, wir sind in das Land gegangen, in das du uns geschickt hast. Und du hattest recht, Dort gibt es Milch und Honig im Überfluss. Und sieh dir diese Früchte an. Aber dort leben mächtige Völker. Und ihre Häuser sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen. In der Wüste leben die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Und am Mittelmeer und am Jordan, da leben die Kanaaniter.
Ich fasse es nicht. Jetzt sind wir so knapp vor dem Ziel und können es doch völlig vergessen. Gegen die Anakiter, diese Riesen, haben wir überhaupt keine Chance.
Hier spricht Kaleb, Sohn des Jephunne. Ich sage euch, Israeliten, wir sind stark genug. Wir können das Land erobern. Wir müssen nur losziehen und es wirklich in Besitz nehmen.
Gegen diese Völker haben wir überhaupt keine Chance. Die sind so stark und wir haben das gesehen. Wir waren wirklich da. Dort herrscht Mord und Totschlag. Und die Anakiter, die sind riesig. Und wir waren dagegen. Klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt.
Ach, wären wir doch in Ägypten oder in der Wüste gestorben.
Warum bringt uns der Herr in solch ein Land, damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück.
Kommt, lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten ziehen.
Warum widersetzt ihr euch schon wieder dem Befehl des Herrn? Das kann nicht gut gehen.
Hört mir zu. Hier spricht Josua, der Sohn von Nun. Das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn Gott Gefallen an uns hat, dann wird er uns dahin führen und uns das Land schenken. Aber zweifelt nicht an Gott.
Fürchtet euch nicht vor diesen Leuten, denn wir werden sie leicht überwältigen. Sie haben keinen Schutz und mit uns steht Gott. Gott ist an unserer Seite. Wir müssen uns nicht fürchten.
Steinigt sie!
Was seid ihr nur für Kundschaft da? Macht, dass ihr wegkommt. Ist das zu fassen? Ich verstehe das nicht. Die kommen an das Land. Gott hat sein Versprechen erfüllt. Und die kommen und sagen, ja, Gott. Oder hört zu, das Land ist Hammer. Es ist genau, wie Gott versprochen hat. Und dann fangen die anderen rumzuheulen.
Die Gegner sind so groß und die sind so stark und die haben so mächtige Waffen und so Riesenfestungen. Wir können das doch nicht schaffen.
Und ich denke mir, ey Leute, habt ihr vergessen, was Gott in den letzten 40 Jahren getan hat? Habt ihr vergessen, wie viel Wunder er getan hat, wie er euch begleitet hat, wie er für euch gesorgt hat? Aber sie vertrauen Gott nicht. Sie fangen an rumzumeckern. Sie wollen ihren Anführer steinigen. Sie fangen sogar an Gott rumzumeckern. Und das ist eine Beleidigung für Gott. Und Gott sagt, okay, wenn ihr mir nicht vertraut, dann dürft ihr eine Ehrenrunde drehen. Und dann kommen sie wieder an dieselbe Stelle. Und das Land ist nach 40 Jahren immer noch so gut wie vorher. Und die Gegner sind immer noch so stark wie vorher. Aber es hat sich etwas verändert. Es ist eine neue Generation herangewachsen. Die damals so gemeckert haben und unzufrieden, sind in diesen 40 Jahren altersbedingt verstorben. Es ist eine neue Generation da. Es ist ein neuer Anführer da, Josua, der hier noch dabei war. Und er steht jetzt vor der großen Herausforderung, in Moses Fußstapfen zu treten und das ganze Volk anzuführen. Und das Spannende ist, dass Gott dann zu ihm redet. Gott macht ihm Mut und da steht in 1. Josua, die Verse 5 bis 6, da heißt es, Gott sagt zu Josua, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land, das Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Josua, sei stark und mutig. Was für eine Zusage von Gott. Und in den ersten 9 Versen wiederholt Gott diese Aussage 4-mal. 4-mal wiederholt Gott, Josua, sei stark und mutig und vertraue mir. Halte dich an mich. Und ich werde mit euch gehen, ich werde euch begleiten. Und Josua will Gott vertrauen aber es gibt ein Problem. Ungefähr hier war das Volk Israel und sie wollten hier auf die andere Seite. Und dazwischen ist der Jordan. Und er hatte zu dieser Zeit sogar Hochwasser, kann sich vorstellen, ungefähr wie den Rhein. Und dadurch ist ein Problem. Und außenrum ist ein riesen Umweg. Und Gott hat gesagt, geht einfach durch das Wasser. Was für eine Anweisung. Ich meine, wer die Geschichte kennt, der weiß, vor 80 Jahren hat Gott mit Mose das Meer geteilt. Aber die neue Generation war da nicht dabei, die haben das nicht erlebt, vielleicht von ihren Eltern oder Großeltern gehört. Aber Josua sagt, ich vertraue Gott. Wir machen das. Und er schickt die Priester mit der Bundeslade vor. Also die Bundeslade ist einfach gesagt ein vergoldeter Holzkasten, wo die 10 Gebote waren und noch ein paar andere Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, wie sich die Priester gefühlt haben. Die wollen mutig vorangehen und sie gehen auf das Wasser zu, aber nichts passiert. Jetzt sind sie schon kurz vom Wasser, der erste Zeh schon im Wasser, aber es passiert immer noch nichts. Und dann der nächste Schritt und platsch, der Fuß wird nass. Das Wasser ist immer noch da. Und beim nächsten Schritt ist immer noch Wasser da. Und jetzt heißt es, Gott zu vertrauen. Und manchmal muss man dabei auch nasse Füße kriegen. Und sie gehen ins Wasser. Und erst als der hinterste Träger nasse Füße bekommt, fängt sich das Wasser an zu stauen und das Wasser fließt ab. Und das ganze Volk kann trockenen Fußes durchgehen. Was für ein Riesenwunder. Gott belohnt Vertrauen. Und Gott belohnt, wenn man diesen Mut hat. Und das Spannende ist, dass die Begebenheit hier nicht aufhört. Das lesen wir in Kapitel 4. Und dann gibt Gott noch eine Anweisung an das Volk. Er sagt zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und gebietet ihnen und sprecht: Hebt hier 12 Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Und es waren jetzt keine kleinen Steinchen, wie auf dem Bild. Wenn man den Text liest, das waren ordentliche Steine, die sie auf die Schulter gehoben haben. Und dann, ich sag mal, einen kleinen Turm zusammengestellt haben und aufgebaut haben. Warum diese Anweisung? Ist ja schon ein bisschen komisch. Oder warum 12 Steine? Die 12 Steine sind ein Symbol für die 12 Stämme Israels, die da jetzt durchgezogen sind. Und das Spannende ist, Josua geht sogar noch weiter und sagt, Männer, macht dasselbe nochmal ganz am Anfang des Flusses und baut dort nochmal dasselbe auf. Und die Funktion ist, damit sie es nicht vergessen. Gott erklärt ihnen in den nächsten Versen, dieses Land wird jetzt euer Zuhause sein. Ihr werdet hier wohnen, ihr werdet hier groß werden und vielleicht geht ihr irgendwann mit euren Kindern oder Enkeln hier am Fluss entlang. Und wie man Kinder kennt, was ist das da? Ja, das ist ein Denkmal. Woran? Ja, das ist eine Erinnerung daran, wie das Volk Israel durch den Jordan gezogen ist. Durch diesen reißenden Fluss? Ja, durch diesen reißenden Fluss. War Oma auch dabei? Ja, Oma hat das auch miterlebt. Erzähl mir mal die ganze Geschichte. Und genau das ist der Sinn von diesen Steinen. Es ist eine Erinnerung, damit man es sich selber immer wieder in Erinnerung ruft, aber auch anderen davon erzählt und sie daran erinnert, was Gott getan hat. Und das ist auch wichtig in unserem Leben, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott in unserem Leben tut, was Gott in unserem Leben getan hat. Und es uns irgendwie aufzuschreiben oder aufzuhängen oder nicht zu vergessen und es im Kopf zu behalten und es weiter zu erzählen. Und gerade wenn man Zeiten erlebt, wo es schwer wird, wo es anstrengend ist, da helfen solche Erinnerungen, Gott trotzdem zu vertrauen und mutig voranzugehen. Jetzt habe ich eine Frage an die Pfadfinder und ich hoffe, ich blamiere euch nicht. Kennt jemand das 8. Pfadfindergesetz? Von den 9 vielleicht, den Monheimer? Na gut, ich verrate es euch. Der Pfadfinder weicht Schwierigkeiten nicht aus, Er packt sie unverzagt an. Oder man könnte sagen, er geht mutig voran. Das ist etwas, was wir vielleicht nicht auswendig können, aber was wir in der Tat den Pfadfindern vermitteln wollen, nicht vor Schwierigkeiten, nicht vor Problemen wegzulaufen, sondern sie anzugehen, dran zu bleiben. Und das können wir vor allem so gut, weil wir wissen, wir haben einen starken Gott hinter uns, der uns hilft, der uns unterstützt, der uns zur Seite steht. Ich möchte euch mal erzählen, wie ich das in meinem Leben mal ganz krass erlebt habe. Es kommt mir vor, als wäre es eigentlich letztes Jahr, aber es sind schon 6 Jahre her. Da saß ich und wollte mich fürs Theologiestudium bewerben. Es war nicht meine erste Wahl. Ich habe mich eigentlich lange dagegen gewehrt, weil ich es eigentlich nicht wollte, weil ich wusste, es wird schwer, wenn ich das mache. Und ich saß da mit dieser Einladung und habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich das mache, wenn du mir hier eine Zusage schenkst, dann musst du mir aber unbedingt helfen. Dann musst du mir helfen, dass ich in Gießen, ich muss 200 Kilometer wegziehen, dass ich da eine Wohnung finde. Dann musst du mir mit Griechisch, Hebräisch und Aramäisch helfen, weil Sprachen ist überhaupt nicht mein Fall. Ich hatte Latein und Englisch und das hat gereicht. Und du musst mir helfen, dass ich finanziell über die Runden komme. Ich krieg zwar BAföG, aber ich muss meine Wohnung bezahlen. Theologen haben viele Bücher, die sie kaufen müssen. Und ich muss Studiengebühren bezahlen, weil die FTH finanziert sich nur durch Spenden. Und irgendwann kam ein Brief, es war eine Zusage und ich habe mich gar nicht gefreut. Weil ich wusste, jetzt wird's richtig anstrengend. Und ich wollte vorbildlich sein, ich habe ganz früh angefangen, nach einer Wohnung zu suchen. Und ich habe das Internet jeden Tag runtergesucht und ich habe Listen runter telefoniert, aber es gab keine WG, es gab keine Einzimmerwohnung, es gab einfach keinen Platz. Aber in der Zwischenzeit kam meine Mutter auf mich zu und hat gesagt, hör mal, eine Bekannte hat, ich habe ihr erzählt, dass du umziehst, die räumen gerade 3 Wohnungen leer, komm und nimm alles, was du brauchst. Und dann kam meine Tante vorbei und sagt, ey, ich habe noch einen Kühlschrank im Keller, den kannst du auch abholen. Oder hier hast du mal ein bisschen Tupperware, damit du eine Erstausstattung hast. Und in unserem Keller füllte es sich und ich hatte eine ganze Wohnung im Keller, aber ich hatte keine Wohnung. Und dann, eine Woche vor Studienbeginn, habe ich endlich die Zusage für ein Zimmer. Aber ich musste immer noch rüber. Und der Hausmeister meiner Heimatgemeinde kam auf mich zu und hat gesagt, hör mal, wenn du einen Anhänger brauchst, hier steht einer, kannst ihn dir ausleihen. Und das Spannende ist, in dieser Zeit, nur für ein paar Monate, aber gerade in dieser Zeit wohnte ein Mann in der Gemeinde. Und ich habe immer wieder mit ihm gesprochen. Er sagt, Dennis, ich fahre jedes Wochenende nach Hause zu meiner Familie und ich fahre an Gießen vorbei. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Und eine Anhängerkupplung habe ich natürlich auch. Also pack alles zusammen und ich pack dich rüber. Und dann das Wochenende vor Studienbeginn habe ich dann tatsächlich geschafft, mit Sack und Pack rüberzuziehen. Und das hat mir Mut gemacht. Als dann im ersten Jahr die Griechischprüfung kam, wo ich nächtelang verzweifelt bin und am Lernen war, und dann zu sagen, ich mache trotzdem weiter, weil Gott mir helfen wird, weil Gott, ich mich auf Gott verlassen kann. Und dann war es auch, ich glaube, das war im zweiten Jahr, es fing an, das Semester, ich habe noch kein BAföG gekriegt, aber das passiert immer wieder mal, dass sich ein bisschen verzögert. Und da habe ich den nächsten Monat wieder kein BAföG gekriegt. Nach ein paar Wochen rufe ich da an und frage, ich habe doch alles eingereicht, warum bekomme ich denn nichts? Und dann bekomme ich die Info, mein Sachbearbeiter hat gewechselt und das ist jetzt ein Chaos. Ich muss Sachen nachreichen und irgendwie Sachen, die wir eigentlich abgesprochen haben, fehlen. Und es war so ein Durcheinander, das letztlich dazu geführt hat, dass ich fast ein halbes Jahr kein BAföG bekommen habe. Aber in dieser Zeit hat Gott mich durchgetragen. Ich erinnere mich, wie kurz vor Monatsende jemand auf mich zukam und gesagt hat, Dennis, Gott hat es uns aufs Herz gelegt, dir das zu geben. Und als ich nachher reingeschaut habe, war da eine Geldsumme drin, genau die Summe, die ich gebraucht habe, um die nächste Monatsmiete zu bezahlen. Und ich hatte der Familie nie davon erzählt, dass ich Geldprobleme habe. Ich habe niemandem davon erzählt. Aber in der Zeit kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, wir haben hier so einen kleinen Minijob für dich, wenn du willst, kannst du es machen. Und das war auch nur für diesen Zeitraum. Und das hat mir gezeigt, wie Gott hinter einem steht, wenn man ihm vertraut und wenn man mutig mit ihm vorangeht. Ich Ich glaube, ohne dieses Erlebnis, ohne diesen Mut zu sagen, Gott, ich vertraue dir, würde ich heute gar nicht hier stehen. Und deshalb ist es wichtig, sich solche Denkmäler aufzurichten, die einen immer wieder daran erinnern, wie groß unser Gott ist. Das ist der Grund, weshalb wir als Christen regelmäßig das Abendmahl feiern. Das ist der Grund, weshalb hier so ein Riesenkreuz hängt, weil es für uns eine Erinnerung ist. Die Erinnerung daran, wie sehr Gott uns liebt. Dass Gott jeden Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn hat am Kreuz sterben lassen. Weil wir alle Schuld haben. Schuld, die unser Gewissen plagt, die uns nicht loslässt, weil wir immer wieder versagen, weil wir andere Menschen enttäuschen, andere Menschen verletzen und oft tun, was wir gar nicht wollen. Aber Gott sagt, ich habe dafür bezahlt. Wenn du mich um Vergebung bittest, wenn du das mir abgibst, dann befreie ich dich davon, dann richte ich dir wieder auf, dann werde ich mit dir gehen, dann werde ich hinter dir stehen. Und dieses Zeichen macht uns immer wieder Mut, weil wir, wenn wir das Abendmahl feiern, genau daran denken. Und ich habe euch eine kleine Aufgabe mitgebracht. Überall hier sind Post-its verteilt. Ich hoffe, die kleben noch. Ich möchte euch ermutigen, diese mitzunehmen. Und hier sogar eine kleine Folie. Und hier etwas aufzuschreiben, was ihr mit Gott erlebt habt. Wo Gott euch geholfen hat oder wo Gott ein Gebet erhört hat. Und dann könnt ihr es irgendwo aufkleben. Irgendwo, wo ihr es jeden Tag seht. Irgendwo, wo ihr vielleicht immer wieder reinschaut. Und jedes Mal, wenn ihr den Zettel seht und lest, was da drauf steht, dann macht es euch neuen Mut. Weil ihr wisst, da hat Gott mir geholfen. Und er wird weiter mit mir gehen. Es hilft uns, nicht zu vergessen, wie groß unser Gott ist, der hinter uns steht. Und es hilft uns, nicht zu vergessen, wie groß dieser Gott ist, der jedem zur Seite steht, der bereit ist zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich lege mein Leben in deine Hände. Gott, ich bin ganz gespannt, was du mit mir vorhast. Und diesen Gedanken möchte ich euch mitgeben, falls euch ein Post-it fehlt, hier in der Gemeinde kleben überall welche. Nehmt euch ruhig ein mit. Amen.